SWR Kultur. Gast vor 8.
Ihr erster Roman, 22 Bahnen, wurde ein Riesenerfolg. Caroline Wahl, geboren in Mainz, in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen, hat geschafft, wovon so viele andere träumen, einen Roman schreiben mit ganz eigenem Ton und dann gleich einen Bestseller damit landen und das alles mit gerade mal Ende 20. Der zweite Roman ist die Fortsetzung des ersten. Allerdings hat sich der Fokus von Tilda, der älteren Schwester, auf Ida, die jüngere, verschoben, die allein mit der alkoholkranken Mutter zurückgeblieben war. Und dann stirbt die Mutter. Dieser Roman mit dem Titel Windstärke 17 ist unlängst erschienen. Und auch dieses Buch steht schon wieder ganz oben auf der Bestsellerliste. Herzlich willkommen bei SWR Kultur am Abend, Caroline Wahl.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, wieder ist eine junge Frau die Protagonistin, die so den richtigen Platz in der Welt ringt. Inwieweit liegt es an dieser Ausgangssituation, dass Menschen ihre Geschichten so gerne lesen, beziehungsweise dass so viele Menschen das tun?
Ich glaube einerseits, weil jeder ist mal erwachsen geworden und hat sich emanzipiert von seinen Eltern, hat irgendwie seinen Platz gesucht in der Welt, also so Coming of Age ist, glaube ich, einfach auch ein Thema, was funktioniert, womit jeder einen Bezug hat. Und zweitens, glaube ich, weil es irgendwie Hoffnung macht und gute Laune macht. Also es sind eigentlich traurige und tragische Geschichten auf den ersten Blick und man hat eigentlich keinen Bock, also wenn man die hört, keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Aber es geht ja auch darum, dieser Traurigkeit und dieser Schrecklichkeit und so dann was Schönes abzugewinnen. Und ich glaube deswegen, weil sie irgendwie Hoffnung und machen, der Kackheit zum Trotz.
Was, was sind denn so, also kann ich mich total auch wiederfinden in dieser Beschreibung oder auch in dieser Erklärung, so Coming-of-Age-Geschichten, auch im Film zum Beispiel, ne, oder im Fernsehen. Was waren so Coming-of-Age-Geschichten, die Ihnen richtig Spaß gemacht haben, so als Leserin, als Zuschauerin?
Also bei Büchern, so Angelika Klüssendorfs Das Mädchen oder Bronskis Scherbenpark oder ja viele. So filmig auch zum Beispiel der Film Ich, Earl und das sterbende Mädchen. Ich glaube, er heißt so, wahrscheinlich heißt er auch anders. Eben oft, wo es um so junge Persönlichkeiten geht, die sich irgendwie nicht so gut einordnen lassen, die irgendwie nirgendwo so richtig dazugehören und dann irgendwie ausbrechen in ihr selbstbestimmtes Leben. Also oft sind es irgendwie so Personen, die auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, irgendwie ihren Platz zu finden oder die bisher keinen Platz haben. Und sich dann durchboxen.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, verarbeiten Sie in Ihren Geschichten nichts Eigenes. Sie schreiben nicht über sich, ne? Und auch nicht über die Blase des Kulturbetriebs. Sie haben ja auch mal bei einem Verlag gearbeitet und nicht über Traumata, richtig?
Nee, da habe ich irgendwie keinen Bock zu. Also schreiben bedeutet für mich irgendwie neue Räume zu erkunden, die ich auch irgendwie nicht kenne. Und ich lese ganz gerne so Allegro-Pastell-Texte, die in meiner Bubble spielen, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, mich noch mehr mit mir selbst und meiner Bubble auseinanderzusetzen.
Ja. Deswegen finde ich es halt auch so interessant, wie man dann gerade auf so ein, ja, wie denkt man sich dann so ein Geschwisterpaar aus, wie Tilda und Ida? Ich finde, da muss man drauf kommen. Also sag ich mal, in der Blase zu schreiben, ist wahrscheinlich sogar leichter.
Naja, ich glaube, zuerst kam Tilda, also ich wollte irgendwie eine coole Heldin schaffen, habe mir so überlegt, wie sie so ist, wie ihr Alltag aussieht, wie ihr Hintergrund ist. Ich wusste auch irgendwie, dass sie aus schwierigen Verhältnissen kommt und hatte in der Zeit Umgang mit einer alkoholkranken Person, deswegen glaube ich, war die Mutter alkoholkrank und dann kam irgendwie eines zum anderen. Also das ist so auch nicht alles auf einmal da, sondern da ist eben diese Tilda, die irgendwie ihr Schicksal und ihre kleine Schwester und so mitbringt und dann nehme ich sie auf.
Was ich an jetzt im ersten Buch 22 Bahnen so besonders fand oder was ich da besonders mochte, das war diese eine Eigenart, die Sie Tilda angedichtet haben. Sie jobbt im Supermarkt, an der Kasse und sie hat da so ein Spleen. Also sie guckt immer erstmal auf die Einkäufe auf dem Förderband und dann schaut sie nach oben, wer denn da steht. Also sie versucht rauszukriegen, wer einkauft und was das manchmal, was das für eine Art Mensch ist, so generell, manchmal aber auch sogar noch konkreter, ob sie den jetzt kennen könnte und an den Einkäufen erkennen. Fand ich eine irre Idee. Die machen, also man hat ja vielleicht auch so selber so Einordnungsmuster. Worauf achten Sie denn, wenn Sie Menschen beobachten, so im Café oder so, die Sie nicht kennen?
Ich glaube, einfach darauf wirklich vorbehaltlos auf sie zu schauen, keine Vorurteile zu haben und irgendwie von diesen Klischees wegzukommen. Also ganz unverstellt beobachte ich die alle eigentlich und freue mich dann immer, wenn sie was Gutes oder was Liebes, vor allem was Liebes sagen, was irgendwie auf den ersten Blick gar nicht zu denen passt oder so. Also ich versuche einfach, und wenn ich mich dabei beobachte, dass ich wieder so überrascht bin oder dass ich irgendwie bestimmte Vorurteile hatte, die gar nicht gestimmt haben, dann ermahne ich mich immer und möchte da irgendwie ganz von wegkommen. Ja, unverstellt, würde ich sagen.
Denn ich muss sagen, nachdem ich das gelesen hatte, habe ich beim Einkaufen viel genauer vor und hinter mir aufs Band geguckt. Also, ja. da haben sie jetzt was angerichtet, ja. Aber man hat es ja schon so, dass man irgendwie, also dass man vielleicht guckt, so eher so spielerisch, gar nicht so einordnen, sondern eher so, was könnte der oder die machen? Oder was haben die wohl für ein Leben? Haben sie das manchmal?
Ja, und das, ja, voll. Ich finde es einfach, man lebt ja nur sein Leben. Und ich meine, dieser Gedanke, dass alle irgendwie in ihrer komplett anderen eigenen Welt leben und die Dinge auch ganz anders sehen und alles bei denen ist ganz anders. Ich fand es schon als Kind krass, wenn man irgendwie Freunde besucht hat und dieses System daheim ganz anders funktioniert. Und so ist es ja viel krasser bei anderen Menschen. Also ich male mir voll oft aus, wie so ein Leben von einem Mensch aussieht. Wenn ich eben bin ich nach Hause gekommen und da ist ein Matrose auch im Zug gewesen und ausgestiegen. Ich habe mir sofort überlegt, ja, wo kommt der her, was macht der, wie sieht es bei dem zu Hause aus? Und so rattert mein Kopf irgendwie immer und malt sich sofort immer Geschichten aus.
Wir sprechen gleich weiter, jetzt aber erstmal Musik.
Ein Teil von mir steht auf festen Füßen, ein Teil von mir schon in der Tür. Ein Teil von mir lebt im Hier und Jetzt, ein Teil von mir auf der Abenteuer. Und ein Teil von mir will sich gewöhnen.
Schriftstellerin Caroline Wahl ist heute unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Frau Wahl, Sie sagen über sich, oder ich habe es gelesen, dass Sie als Kind Märchen besonders mochten. Welche denn? Es gibt ja auch ungemein grausame.
Ja, schon die klassischen mochte ich gerne. Schon die klassischen, die auch eine kleine Liebesgeschichte beinhalten. Aber ich glaube, bei meiner Oma, da haben wir auch manchmal so ein bisschen härtere Märchen bekommen. Vor allem so Filmkassetten. Aber ich war als Kind schon immer fasziniert und gleichzeitig schockiert von diesen harten Märchen, die auch irgendwie Tod beinhalten und so weiter.
Also zum Beispiel das Mädchen mit den Streichhölzern oder so, das ist ja schon ganz, ganz fürchterlich traurig. Genau. Ne? Ja.
Genau. Ja, vor allem, wenn irgendwie die jungen ProtagonistInnen irgendwie sterben. Das ist ja als Kind irgendwie immer so unvorstellbar irgendwie.
Trotzdem, wenn man so märchenhaft benutzt als Adjektiv, ist ja oft so im Sprachgebrauch was ganz Wunderbares gemeint, ne? Was Schönes oder was man sich gar nicht vorstellen kann, so ideal ist das. Und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel anguckt in ihren Büchern die Liebesgeschichte zwischen Viktor und Tilda, diesen beiden doch seelisch versehrten oder doch sehr verletzten Menschen, die hat ja schon was so von, wenn sie nicht gestorben sind. Ne? Also wie viel Märchenhaftes, ne? Obwohl, also es durchaus schon so auch denkbar wäre. Ne? Also schon, also es ist einerseits so, man wünscht sich das aber auch, dass Menschen zusammenfinden, die Trost brauchen, dass sie so zusammenfinden. Ne? Deswegen, wie viel Märchenhaftes ist da drin?
Ja, ich habe das mal gesagt mit dem Märchenhaften und das war gar nicht so durchdacht. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum ich das gesagt habe, warum ich dieses Märchenhafte will. Und ich glaube, es ist einerseits so dieser Hang zum Magischen, dass alles irgendwie so ein bisschen magisch schön ist, aber vor allem auch diese vereinfachte Welt. Also da kommt so ein Prinz und dann, also mit diesen, auch die oft dichotom organisiert ist von Gut und Böse, aber die dann auch gleichzeitig so ein bisschen zu unterwandern. Ich glaube, das ist es einfach.
Jetzt sind Sie also, können Sie inzwischen vom Schreiben, eben vom Geschichten, ich sag mal, Ihnen geht es auch ums Geschichtenerzählen. Ich würde das mal quasi synonym setzen mit Schreiben. Das ist jetzt Ihr Beruf. Und vorher haben Sie Germanistik studiert und deutsche Literatur in Tübingen und Berlin, hatten dann ja auch, sag ich mal, Brotjobs als Verlagsassistentin bei einem renommierten Verlag, Diogenes in Zürich. Dann, und in der Zeit haben Sie auch das Debüt geschrieben. Bevor sie es dann aber wirklich so gewagt haben, davon ganz zu leben, waren sie ja nochmal auch schon jetzt in Rostock, wo sie leben, bei einer Kommunikationsagentur. Wie oder was waren denn diese Arbeitsstellen für Sie?
Also in Verlagen, ich habe in Verlagen angefangen zu arbeiten, weil ich das schon dauerhaft machen wollte. Ich liebe Literatur und dachte, das ist ein schöner Arbeitsplatz, hat mir auch am Anfang sehr gut gefallen. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich doch lieber schreiben möchte und die Seite wechseln will. Und dann habe ich eben, als ich dann bei einem Verlagsjob war, der eben nicht so geil war und die Verlagskarriere irgendwie nicht mehr im Fokus stand, da habe ich dann den Roman geschrieben und gehofft, dass ich damit ausbrechen kann. Bin dann so halb ausgebrochen, habe wie gesagt noch in einer Kommunikationsagentur gearbeitet, aber das war wirklich nur ein Brotjob. Also ich wollte eine Stelle haben, die ich neben dem Schreiben habe, die mich jetzt nicht komplett einnimmt und ja.
Sie stammen aus Süddeutschland, sind ans Meer gezogen, eben wo Sie dann erstmal diesen Brotjob in der Agentur hatten. Was gibt Ihnen das? Also scheint ja, also ich weiß, das sind so diese beiden Sehnsuchtsantagonisten, ne? Oder Antipoden, ne? Meer oder Berge. Also das kann man echt so platt, glaube ich. Kann man, glaube ich, wirklich so platt sagen. Und bei Ihnen ist es eben das Meer. Ich habe es für mich zum Beispiel noch nie endgültig entschieden, was von beiden es ist. Was
ich habe meine Mutter letztens gefragt. Meine Mutter meinte, sie ist ein Mittelgebirgstyp.
Ja, das gäbe es dann auch noch, ne? Oder zum Beispiel Alpenseen, da hätte man beides. Ne? Oder zumindest hätte man Wasser. Und ja, was gibt Ihnen das Meer?
Voll viel. Ich glaube, das Meer ist wirklich so mein Anker. Also auch wenn ich jetzt längere Zeit unterwegs war, fahre ich erstmal ins Meer, setze mich einfach hin und schaue auf diese Offenheit und Weite. Deswegen wird es ein Alpensee auch nicht tun. Ich brauche irgendwie diese Offenheit. Dieser Blick ins Weite und das Meer, das so unbegrenzt ist, dieses Grenzenlose. Und dann ist man da ganz klein am Strand und fühlt sich ganz nichtig mit seinem Problem und ist gleichzeitig so überwältigt von dieser Naturgewalt. Und ich werde auch für immer am Meer wohnen, solange ich lebe, bis ich sterbe, da bin ich mir sicher, weil mich das irgendwie erdet.
Jetzt haben Sie also schon mal diesen Wunsch erreicht, ne, oder erfüllt, am Meer leben, dann Schriftstellerin zu sein, hauptberuflich, davon leben zu können, schaffen auch nicht viele. Das klingt nach Freiheit.
Ja, also so mit 17, 18, da hat man es doch manchmal so, dass so Glücksmomente so reinschießen oder so in der Jugend, dass man so Bock hat aufs Leben, auf alles, was kommt, aufs Erwachsensein, auf diese Freiheit. Und dann wird man irgendwie erwachsen, studiert, hat die ersten Jobs und denkt so, ist das jetzt diese Freiheit, von der man immer so geträumt hat, ist Erwachsenwerden jetzt so? Ich glaube, dieses Jahr, das erste Mal, habe ich wieder diese Glücksmomente, die so manchmal so, keine Ahnung, wenn ich mit dem Cabrio über die Autobahn fahre oder so, diese krasse Freiheit, ich könnte jetzt überall hinfahren, ich mache es natürlich nicht, aber allein schon diese Möglichkeit zu haben und dann vom Schreiben, von einer Tätigkeit, die Freude bringt und die mich ausfüllt, leben zu können, das ist so eine Unabhängigkeit und Freiheit und auch ein Zuhause gleichzeitig, was ich jetzt gefunden habe, was ich irgendwie immer gesucht habe, aber nicht gewusst habe, dass ich suche. Und dafür bin ich so dankbar. Ja.
Wie viel Unsicherheit bringt dieses neue, freie Leben vielleicht auch mit sich?
Also ich fühle mich so sicher wie noch nie zuvor. Da ist gar keine Unsicherheit mehr, so eine Freude daran, weiter dafür zu kämpfen, dass es so bleibt. Aber ich habe immer eine Unsicherheit gehabt, mit der ich gekämpft habe, dass es irgendwie der falsche Job ist oder dass jetzt meine Zeit noch kommt und im Studium bin ich auch nicht richtig angekommen. Und jetzt habe ich irgendwie so, ich weiß, dass ich schreiben kann und ich weiß, dass ich sehr ehrgeizig bin und sehr fleißig bin und fühle mich in dieser Position als Autorin sehr sicher.
Dann alles Gute weiterhin beim Schreiben. Jetzt ist ja, glaube ich, schon der dritte Roman in Arbeit aktuell.
Ja.
Genau. Ja, dann alles Gute weiterhin beim Schreiben. Caroline Wahl, und herzlichen Dank dafür, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.